Fahrenden, die aus einem unerklärlichen Grunde noch langsamer fuhr, als es in diesem Nebel nötig gewesen wäre. Fast ein Leichenzug, wie Glenner unwillkürlich dachte. Der Tote saß bewegungslos neben ihm, und nur manchmal bei einer Unebenheit der Straße etwa nickte er mit dem Kopf wie ein alter, weiser Chinese, so dass Glenner es immer weniger zu versuchen wagte, die anderen Wagen zu überholen. Sie erreichten Biel mit großer Verspätung. Während man die Untersuchung der Hauptsache nach von Biel aus einleitete, wurde in Bern der traurige Fundkommissär Bärlach übergeben, der auch Vorgesetzter des Toten gewesen war. Bärlach hatte lange im Auslande gelebt und sich in Konstantinopel und dann in Deutschland als bekannter Kriminalist hervorgetan. Zuletzt war er der Kriminalpolizei Frankfurt am Main vorgestanden. Doch kehrte er schon 33 in seine Vaterstadt zurück. Der Grund seiner Heimreise war nicht so sehr seine Liebe zu Bern, das er oft sein goldenes Grab nannte, sondern eine Ohrfeige gewesen, die er einem hohen Beamten der damaligen neuen deutschen Regierung gegeben hatte. In Frankfurt wurde damals über diese Gewalttätigkeit viel gesprochen, und in Bern bewertete man sie, je nach dem Stand der europäischen Politik, zuerst als empörend, dann als verurteilenswert, aber doch noch begreiflich und endlich sogar als die einzige für einen Schweizer mögliche Haltung. Dies aber erst 45. Das Erste, was Bärlach im Fall Schmied tat, war, dass er anordnete, die Angelegenheit die ersten Tage geheim zu behandeln. Eine Anordnung, die er nur mit dem Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit durchzubringen vermochte. Man weiß zu wenig, und die Zeitungen sind sowieso das Überflüssigste, was in den letzten 2000 Jahren erfunden worden ist, meinte er. Bärlach schien sich von diesem geheimen Vorgehen offenbar viel zu versprechen, im Gegensatz zu seinem Chef, Dr. Lucius Lutz, der auch auf der Universität über Kriminalistik las. Dieser Beamte, in dessen stadtbernisches Geschlecht ein Basler Erbonkel wohltuend eingegriffen hatte, war eben von einem Besuch der New Yorker und Chicagoer Polizei nach Bern zurückgekehrt und erschüttert über den vorweltlichen Stand der Verbrecherabwehr der schweizerischen Bundeshauptstadt, wie er zur Polizeidirektor Freiberger anlässlich einer gemeinsamen Heimfahrt im Tram offen sagte. Noch am gleichen Morgen ging Bärlach, nachdem er noch einmal mit Biel telefoniert hatte, zu der Familie Schönler an der Bantiger Straße, wo Schmied gewohnt hatte. Bärlach schritt zu Fuß die Altstadt hinunter und über die Niedeckbrücke, wie er es immer gewohnt war, denn Bern war seiner Ansicht nach eine viel zu kleine Stadt für Trams und dergleichen. Die Haspeltreppen stieg er etwas mühsam hinauf, denn er war über 60 und spürte das in solchen Momenten. Doch befand er sich bald vor dem Hause Schönler und läutete. Es war Frau Schönler selbst, die öffnete. Eine kleine, dicke, nicht unvornehme Dame, die Bärlach sofort einließ, da sie ihn kannte. »Schmied musste diese Nacht dienstlich verreisen«, sagte Bärlach. »Ganz plötzlich musste er gehen, und er hat mich gebeten, ihm etwas nachzuschicken. Ich bitte Sie, mich in sein Zimmer zu führen, Frau Schönler.« Die Dame nickte, und sie gingen durch den Korridor an einem großen Bilde in schwerem Goldrahmen vorbei. Bärlach schaute hin. Es war die Toteninsel. »Wo ist der Schmied denn?« fragte die dicke Frau, indem sie das Zimmer öffnete. »Im Ausland«, sagte Bärlach und schaute nach der Decke hinauf. Das Zimmer lag zu ebener Erde und durch die Gartentüre sah man in einen kleinen Park, in welchem alte braune Tannen standen, die krank sein mussten, denn der Boden war dicht mit Nadeln bedeckt. Es musste das schönste Zimmer des Hauses sein. Bärlach ging zum Schreibtisch und schaute sich aufs Neue um. Auf dem Divan lag eine Krawatte des Toten. »Herr Schmied ist sicher in den Tropen, nicht wahr, Herr Bärlach?« fragte ihn Frau Schönler neugierig. Bärlach war etwas erschrocken. »Nein, er ist nicht in den Tropen. Er ist mehr in der Höhe.« Frau Schönler machte runde Augen.